Die zweite Welt. Eine Geschichte von Lee N. Stange und Elisabeth Lau. Gelesen von Frau Zonka. Am Anfang dieses Tages hatten Mira und Tina keinen blassen Schimmer, was heute alles passieren sollte. Erstes Kapitel. Mirabelle, träumst du mal wieder? Mist, Mira hatte tatsächlich geträumt, aber jetzt war sie wach. Das merkte sie daran, dass sie das wütende Gesicht ihres Lehrers ganz deutlich vor sich sah. Bevor sie sich die Strafpredigt des Lehrers anhören musste, läutete die Glocke zum Schulschluss. Puh, dachte sie, da hatte sie noch mal Glück gehabt. Als sie die Treppe des Schulgebäudes hinunterging, traf sie auf ihre beste Freundin Tina. Sie war völlig aufgelöst und murmelte: »Gut, dass du da bist. Ich habe meine Hausaufgaben im alten Biologieraum vergessen. Gehst du mit mir runter und holst sie?« Bei dem Gedanken schauderte es Mira. Der alte Biologieraum. Angeblich spukte dort der Geist eines Lehrers herum. Auch wenn Mira das eigentlich nicht an Geister glaubte. Der Bioraum war ja unheimlich. Seit Jahren wurde er nicht mehr benutzt und es gab furchtbar viele Spinnweben. Aber andererseits war Tina ihre allerbeste Freundin. »Na gut«, willigte Mira schließlich ein, auch wenn ihr nicht ganz wohl dabei war. Zweites Kapitel. »Moment mal«, plötzlich kam Mira noch eine Frage in den Sinn. »Wie kommen deine Hausaufgaben überhaupt in den Bioraum?« Tina wurde rot. »Eigentlich wollte ich das Geheimnis des Bioraums lüften, aber dann wurde es mir zu unheimlich und ich habe Angst gekriegt und bin abgehauen. Leider habe ich dabei meine Hausaufgaben vergessen.« Mira war baff. Sie selbst wäre nie auf die Idee gekommen. Allerdings war ihre Freundin auch um einiges mutiger als sie selbst. Aber sie nahm sich vor, keine Angst zu haben. Als sie am Bioraum angekommen waren, wäre Mira jedoch am liebsten abgehauen. Auch Tina schien ein bisschen Angst zu haben. Allerdings riss sie sich zusammen. »Komm, bringen wir es hinter uns.« Auf einmal wirkte Tina sehr entschlossen. Als sie die Tür des Bioraumes öffneten, knarrte diese unheimlich. Der Raum war voller alter Bücher. Auf einem alten Tisch lag ein sehr alt aussehendes Stück Pergament, aber Tinas Hausaufgaben fanden sich nicht. Neugierig wie sie war, las Tina das Stück Pergament. »Vor 1000 Jahren brachte das Monster Tegabon Leid und Zerstörung über die zwei Welten. Aber eines Tages wurde das Monster von einem mutigen Krieger namens Tutum vertrieben. Das Monster wollte in 1200 Jahren sich rächen. Um beide Welten zu retten, finde das Portal.« Drittes Kapitel. Zwei Welten? Geheimes Portal? Ich verstehe das nicht. Tina war verwirrt, aber überzeugt, dass die Nachricht wichtig war. »Ganz einfach«, erklärte Mira. »Wir müssen ein geheimes Portal finden, das hier irgendwo versteckt ist, und damit in die zweite Welt reisen, dort ein Monster finden, es besiegen und damit beide Welten retten.« Es hörte sich an, als gäbe es auf der ganzen Welt nichts Einfacheres. »Aber wo ist das geheime Portal?«, fragte Tina. Mira meinte, »das weiß niemand, sonst wäre es ja nicht geheim. Wir müssen es erst finden.« Jetzt war es Tina, die zögerte. »Meinst du wirklich, wir sollen das machen?« »Na klar!« Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Nun suchten sie den ganzen Raum ab. Im Bücherregal? Nix. Unter dem Tisch? Nix. Unterm Schrank? Nix. Im Schrank? Auch nix. Warte, schimmerte da in der Ecke des Schrankes nicht ein blasses Licht? Ja, tatsächlich, ein ganz blasser Schimmer. Sofort untersuchten Mira und Tina den Schrank. Wo kam das Licht her? War der Schrank das gesuchte Portal? Wenn ja, wie kamen sie da durch? Sie konnten sich ja nicht durch das kleine Loch zwängen. Plötzlich kam es Tina in den Sinn. Warum haben wir nicht früher daran gedacht, dass es wahrscheinlich eine Geheimtür gibt? Sonst wäre das Portal schon längst entdeckt worden. Nun suchten die Freundinnen nach einer Geheimtür. Plötzlich machte es Klick und die Rückwand des Schrankes verschwand. Heraus strahlte blendendes Licht. Was erwartete sie dort? Sollten sie es wagen? Na los! Tina fasste sich ein Herz. Sie machte einen Schritt ins Ungewisse und viel und viel und viel. Tina, alles okay bei dir? Mira machte sich Sorgen um ihre Freundin. Ja, das musst du dir ansehen. Tinas Stimme klang hohl, als käme sie von sehr weit unten. Mira zögerte. Sollte sie wirklich springen? Was war, wenn sie sich Tinas Stimme nur einbildete? Wenn sie sprang, was erwartete sie unten? Wie kamen sie dann wieder zurück? War das Pergament überhaupt echt? Mira entschloss sich, sie würde springen. Sie würde beide Welten versuchen zu retten. Plötzlich fühlte sie sich stark. Sie hatte keine Angst mehr. Mutig sprang sie in das helle Licht. Mira hatte das Gefühl, als würde sie kilometertief fallen. Auf einmal war es, als ob sie langsamer fallen würde. Sanft kam sie am Boden an. Was sie dann sah, ließ ihr den Mund offen stehen. Es sah aus wie eine Traumwelt. Vor ihnen türmten sich Berge. Direkt neben Mira rauschte ein Wasserfall. »Total cool, oder?« fragte Tina. Mira fehlten noch immer die Worte. Tina meinte, »Wir müssen über die Berge rüber. Das wird nicht einfach. Wir verstehen ja überhaupt nichts vom Bergsteigen und außerdem sehen die Berge verdammt hoch aus. Ich wette, es gibt einen anderen Weg. Wir müssen nur danach suchen«, meinte Mira. Tina vermutete, dass es wahrscheinlich einen Tunnel hinter dem Wasserfall gibt. »Gute Idee. Nur, wie kommen wir hinter den Wasserfall?« »Mensch, frag doch nicht immer. Wir werden es einfach ausprobieren. Vielleicht können wir von oben reinklettern. Ich probiere es auch zuerst.« Und schon war sie verschwunden. Kurze Zeit später hörte sie schon die Stimme ihrer Freundin. »Ich hab's geschafft. Du kannst jetzt kommen. Pass aber auf, die Felsen sind sehr rutschig.« Vorsichtig kletterte Mira an den Felsen hoch. Als sie schon fast unter dem Wasserfall war, schaute Mira nach unten. Plötzlich verkrampfte sie sich und sie hatte Angst. Angst davor, runterzufallen. »Komm, gleich hast du es geschafft«, hörte sie Miras Stimme unter sich. »Tief durchatmen.« Ängstlich griff Mira nach einem Felsvorsprung. So kletterte sie langsam weiter. Jetzt war sie unter dem Wasserfall. Tosende Wassermassen stürzten vor ihr herab. Sie rissen Mira fast mit sich. Endlich hatte sie es geschafft. Sie ahnte ja nicht, wie gefährlich der Weg noch werden würde. Viertes Kapitel. Der Tunnel wurde von Fackeln in schauriges Licht getaucht. Langsam gingen die Freundinnen tiefer in den Berg. Sie fühlten sich unwirklich. Nachdem sie eine Weile gegangen waren, standen sie vor einem breiten Lavafluss. Der Fluss war zu breit, um rüberzuspringen, die Wände zu glatt zum Klettern. Während die Freundinnen noch überlegten, schoss ein großer Schwarm von Tieren, die wie eine Mischung zwischen Vogel und Fledermaus aussahen, über sie hinweg. Tina reagierte. Blitzschnell! »Los, fass einen von ihnen an den Füßen! Sie werden uns an das andere Ufer bringen«, rief sie. Für Zweifel war keine Zeit. Sie schnappten sich jeder ein Tier. »Nur nicht loslassen«, dachte Mira. Bald taten ihre Hände weh. Genau über einem Felsvorsprung ließ sie sich fallen. Auch Tina konnte nicht mehr. Nun hockten sie also zusammen auf dem kleinen Felsvorsprung. »Wir werden verhungern«, seufzte Mira. »Wir werden verdursten«, meinte Tina deprimiert. Als sich die beiden gerade deprimiert an die Wand gelehnt hatten, gab die Wand hinter ihnen nach. Die Freundinnen guckten nun in einen anderen Gang. Tina meinte sogar am Ende des Gangs einen blassen Lichtschimmer zu sehen. Mit neuer Hoffnung gingen Mira und Tina dem Licht entgegen. Endlich! Nach Stunden, so kam es ihnen vor, waren sie am Ende des Tunnels. Auf einem kleinen Hügel stand ein Wald. In jedem Baum war ein aus Lianen geflochtenes Baumhaus. Auf einer Lichtung in der Mitte des Waldes war eine Art Marktplatz. »Komm, wir gehen dort mal hin. Vielleicht gibt es da jemanden, der uns helfen kann«, schlug Tina vor. Und so gingen die Freundinnen dem Dorf entgegen. Als sie näher kamen, erkannten sie, dass jedes Baumhaus sehr kunstvoll geflochten war. Tina sah, dass sogar kleine Bilder eingeflochten wurden. Auf dem Marktplatz herrschte reges Treiben. Die Wesen, die herumwuselten, sahen aus wie Menschen mit Affenschwänzen und Feuerhaaren. Der Weg war länger, als sie zuerst dachten. Über Stock und Stein ging es. Endlich waren sie am Marktplatz. Die Bewohner der Baumhäuser sahen Mira und Tina neugierig an. Jedoch schienen sie keine Angst zu haben. Mira hatte Angst. Und wie? Am liebsten wäre sie davongelaufen. Auch Tina schien nicht ganz wohl zu sein. Schließlich nahm Mira sich zusammen. »Wer seid ihr? Wo sind wir?« Ein Wesen antwortete, »Ich bin Ima, und das«, sie deutete neben sich, »sind meine Freunde, Mara und Isur. Wir sind Feuermenschen.« »Könnt ihr uns helfen? Wir würden gerne mehr über Tegalon erfahren. Ach, übrigens, ich bin Mira und das ist Tina. Wir bringen euch zu meiner Ur-Ur-Ur-Oma. Sie kann euch bestimmt alles über Tegalon erzählen«, meinte Ima. Die alte Frau erzählte: »Vor langer Zeit zerstörte Tegalon unser Land. Früher half er, wo er konnte. Er war wirklich lieb, aber dann plötzlich wurde er böse. Sehr böse. Er zerstörte alles, was wir hatten. Endlich wurde er besiegt, doch er kam wieder. Seit kurzem bringt er wieder Zerstörung. Nur wenn wir in Not sind, wird das Portal von den Auserwählten gefunden. Ihr seid auserwählt. Ihr müsst gehen. Wir geben euch Reittiere und Proviant.« Fünftes Kapitel. Und so wurden die Reittiere beladen. Es waren Wasserpferde. Sie konnten unheimlich gut springen und waren sehr treu und stark. Wasserpferde waren wunderbare Tiere, fanden Mira und Tina. Sie hatten lockige Mähnen, die aussahen wie Wasser, und blaues Fell. Miras Pferd hieß Hanna, Tinas Hanlo. Anfangs kamen sie schnell voran. Die Dämmerung brach über das Land. Sie ließen die Pferde grasen und sahen zu, wie die Sonne langsam unterging. Der Himmel färbte sich rosa und es wurde immer dunkler und dunkler. Am Anfang des nächsten Tages taten ihre Hintern schon weh. Sie ließen ihre Pferde mehr galoppieren, um schneller ans Ziel zu kommen. Aber was war eigentlich ihr Ziel? Genau das fragte Mira Tina, als sie an einem großen Baum vorbeiritten. »Ich weiß es nicht«, antwortete Tina. »Lass uns erst mal Pause machen.« Mira fand das eine gute Idee und so aßen sie noch das restliche Essen. »Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Landschaft immer trostloser wird, je weiter wir reiten?« fragte Mira. »Nein, aber jetzt, wo du es sagst?« Sie kamen in ein Dorf. Die Leute riefen ihnen zu: »Lasst es lieber bleiben! Ihr werdet es nicht schaffen!« Eine Frau, die sie fragten, wo es denn zum Monster ginge, erwiderte zitternd: »Lasst es lieber! Das Monster ist schrecklich, grausam, gemein und blutrünstig. Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, man sagt, es sei hinter den Bergen. Tegalon ist auch verfressen und selbstverliebt.
Nutzt seine Schwächen.« Sie ritten weiter. Die Landschaft war nun ganz verkohlt. Mira gruselte es. Ein Geier rief heiser: Andere Geier kreisten durch die Luft und krächzten. Tina ritt voraus und guckte in den Himmel. Sie sah nicht, dass sich vor ihnen ein Graben auftat. Die Erde bebte. Über ihnen löste sich ein Steinhagel. »Schnell, in die Höhle!« schrie Mira. Sie galoppierten zur Höhle. Ganz knapp schafften sie es. Über ihnen löste sich ein Steinschlag. Es wurde dunkel. Stockdunkel. Die Pferde wieherten unruhig. Endlich hörte es auf zu beben. Der Weg nach draußen war noch immer versperrt. »Mist! Wir sind gefangen. Die Steine sind zu schwer, um sie wegzuräumen«, fluchte Mira. Tina war der optimistischer. »Wir finden hier schon wieder raus. Vielleicht gibt es wieder einen Geheimgang. Komm, lass uns mal suchen.« Sie tasteten die Wände ab und plötzlich rief Tina, »Ich glaube, ich habe was gefunden.« Es machte Klick und die Freundinnen standen vor einem Felsbrocken. »Es gibt schon wieder einen Weg hinaus«, versuchte Mira zu trösten. Aber so richtig überzeugend klang das nicht. Es war kalt in der Höhle. Kalt, klamm und dunkel. Es war gruselig. Plötzlich stemmte sich Mira gegen den Felsen. »Was machst du denn da?«, fragte Tina. Im selben Augenblick war es ihr klar. Mira versuchte, den Brocken wegzuschieben. »Gute Idee«, fand Tina und packte mit an. Die Freundinnen stemmten sich mit aller Kraft gegen den runden Fels, aber auch zu zweit waren sie nicht stark genug. »Ich weiß, wo der Fehler ist. Warum sind wir nicht eher drauf gekommen? Wir müssen die Fläche unten verkleinern. Versuchen wir es mal mit spitzen Steinen.« Jede suchte sich einen kleinen spitzen Stein. Dann hieben sie immer wieder auf den großen Stein ein, doch der Stein war hart wie Diamant oder eben Stein. Ihre Steine glitten immer wieder ab. Beide waren hungrig und erschöpft. Sie aßen ein bisschen, aber nicht zu viel, da sie ja nicht wussten, wie lange sie noch in der Höhle sitzen würden. Plötzlich bebte die Erde wieder. Erschrocken sprangen Mira und Tina auf. Sie versuchten, die Pferde zu beruhigen. Da öffnete sich wieder ein Graben, direkt unter dem Stein. Sie hörten kein Aufprallgeräusch, obwohl Mira ganz genau hinhörte. Mit einem Mal hörte die Erde auf zu beben. Tina guckte in den Schacht, vor dem der Stein lag. Er war lang und dunkel. Wobei, eigentlich war er nicht dunkel. An beiden Seiten schlängelte sich ein Lavafluss. Nun mussten Tina und Mira nur noch über den Graben kommen. »Die Wasserpferde sollen doch sehr gut springen können«, fiel es Tina ein. »Stimmt, wir lassen einfach unser Essen hier, dann sind wir leichter«, meinte Tina. Mira hatte was dagegen. »Was sollen wir denn dann ohne Essen?« »Das Essen nehmen wir auf jeden Fall mit.« Mira gab Tina recht. Sie stiegen auf Hanna und Hanlo. Sie nahmen Anlauf. Tina war schon ein paar Mal zum Spaß mit Hanlo gesprungen. Sie sprang zuerst und landete sicher auf der anderen Seite. Mira hatte Angst. Sie wollte gar nicht daran denken, was war, wenn sie es nicht schaffte. Dann würde sie fallen und... »Beide Welten wären für immer verloren«, rief Tina ihr von der anderen Seite zu, als hätte sie ihren Gedanken erraten. Mira schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, schien der Graben nur noch halb so groß. Sie war entschlossen. Sie würde es versuchen. Das war dasselbe Gefühl, das sie schon gehabt hatte, als sie ins Licht gesprungen war. Eine Mischung aus Angst, Entschlossenheit und Verantwortung. Es machte sie stark. Auf jeden Fall würde sie springen. Auf jeden Fall würde sie daran glauben, dass sie es schaffen würde.
6. Kapitel. Mira lenkte Hanna so nah an die Steinwand, wie es ging, damit die Stute möglichst viel Anlauf hatte. Dann drehte sich Hanna und preschte auf den Graben zu. Mira klammerte sich an der Mähne der Stute fest. »Nur nicht herunterfallen«, schoss es ihr durch den Kopf. Hanna sprang und flog durch den Tunnel. Es war ein grandioses Gefühl, nur leider ging es viel zu schnell vorbei und Hannah landete sanft auf der anderen Seite. Sie ritten weiter. Die Lava wärmte wohlig. Tina wurde übermütig. Sie schrie, »Tegalon, wir besiegen dich!« Das Echo hallte schaurig und verstärkte Tinas Stimme. Die Freundinnen konnten nur ganz knapp einem Steinschlag entkommen. Schließlich kamen sie in eine Höhle. Eine wunderschöne Höhle. An der Decke hingen funkelnde Stalaktiten und aus dem Boden ragten Stalagmiten. Manchmal wuchsen sie zu Säulen zusammen. Und sie glitzerten wirklich alle, als wären sie aus Edelsteinen gemacht. Der Mund blieb ihnen offen stehen. Die Pferde fanden das weniger beeindruckend. Sie wieherten und scharrten mit den Füßen, wie Pferde es eben so machen. »Lass uns hier bleiben und beratschlagen, was wir machen, wenn wir Tegalon gefunden haben«, flüsterte Mira, die noch immer ganz beeindruckt war. Sie stiegen von ihren Pferden ab und ließen sie an einer kleinen Quelle trinken. An derselben Quelle füllten sie auch ihre Flaschen. Da segelte ein Papier aus Miras Tasche. »Wie kommt das denn da rein?«, wunderte sich Mira. Tina überlegte laut, »Wahrscheinlich hat Imas Ur-Ur-Ur-Oma ihn dir in die Tasche gesteckt. Aber jetzt lass uns erst einmal überlegen, was wir machen, wenn wir Tegalon treffen.« »Die Frau hat gesagt, dass er verfressen ist und selbstverliebt. Damit könnten wir ihn vielleicht fangen.« »Ach, verflixt, ich habe das Gefühl, wir sollten den Zettel lesen«, meinte Mira. Sie faltete den Zettel auseinander und las laut vor. Das Einhorn. Vor vielen Jahren lebte ein Einhorn. Alle 2000 Jahre wurde es böse, um das Gute in den Menschen zu wecken. Es verwandelte sich dann in ein Monster. Finde das Monster. Spreche die magischen Zeilen. Ene, mene, maril, wegil, eihin, daihin. Das Einhorn wird dir treu sein. Guck mal! Mira hob ein kleines Fläschchen auf, das ihr vorher nicht aufgefallen war. Sie sah auf das Etikett. Dort stand Einhorn-Verwandlungsstaub. Lass uns mal gucken, ob in deiner Tasche noch mehr ist, schlug Tina vor. Aber sie fanden nichts mehr. 7. Kapitel. Als sie weitergingen, hörten sie erst ein ganz leises Geräusch. Es hörte sich an, als ob jemand sägen würde. Je näher sie kamen, desto lauter wurde es. Endlich kamen sie dahinter, was es war. Nichts anderes als sehr lautes Schnarchen. Ein beängstigendes Schnarchen. Es gehörte einem hässlichen Wesen mit Warzen und strohigen Haaren. Die Freundinnen versteckten sich hinter einem Felsen. »Wow, ist der hässlich! Das muss Tegalon sein«, flüsterte Tina Mira zu. »Sei still«, flüsterte Mira zurück. Sie holte ein Stück Kuchen und streute den Einhorn-Verwandlungsstaub über den Kuchen. Nun musste sie nur noch den Kuchen vor die Monsternase legen. Vorsichtig schlich sie los. Unter ihrem Schuh löste sich ein Stein und kullerte direkt vor die Nase des Monsters. Mira erstarrte. Doch Tegalon schnarchte einfach weiter. Ganz, ganz, ganz vorsichtig ging sie weiter. Jetzt war sie Tegalon ganz nahe. Ihr Herz klopfte so laut, dass sie dachte, das Monster würde davon aufwachen. Plötzlich kitzelte es ihr in der Nase. Fast musste sie niesen. Endlich hatte sie es geschafft und legte den Kuchen ab. Jetzt nur noch ganz vorsichtig zurück. Es kitzelte immer mehr. Geschafft! Tschi! Nieste Mira. Tegalon schreckte hoch, entdeckte sie aber nicht, nur den Kuchen. Laut schmatzend machte er sich über ihn her. Da trat Tina aus ihrem Versteck.
Ene, mene, Maril, Wegil, Eihin, Deihin, rief sie. Da wurde die Höhle von hellem Licht erhellt. Es blendete. Das Licht blendete noch mehr und formte einen Wirbelsturm. Wihi, schwihi, hörte Mira sich selbst rufen. Der Sturm wurde stärker. Wihi, schwihi, brüllten Mira und Tina gegen den Sturm. Fast konnten sie es nicht mehr aushalten, so stark war der Sturm jetzt. Plötzlich war es wieder still. Mira und Tina mussten blinzeln, denn das, was sie sahen, war unbeschreiblich schön.
Achtes Kapitel. Sie sahen das Einhorn. Sein Fell war schneeweiß und das gedrehte Horn auf der Stirn war perlmuttfarben.
Danke, hörten sie es hauchen.
Es kniete sich hin. Mira und Tina stiegen auf seinen Rücken, aber erst nachdem sie den Wasserpferden die Freiheit geschenkt hatten. Nun flogen sie mit dem Einhorn. Unterwegs erzählte es: »Ich bringe euch nach Hause, aber ihr müsst wissen, dass ihr beide große Zauberkräfte in meiner Welt habt. Wenn ihr zu mir wollt, müsst ihr nur ganz fest an mich denken. In eurer Welt vergeht, solange ihr hier seid, keine Zeit. Nun schließt die Augen.« Tina und Mira taten wie befohlen und waren auf einmal wieder im Bioraum, dort, wo alles anfing. Beide hatten ein kleines Einhorn aus Holz in der Hand. Und da auf dem Tisch lagen auch Tinas Hausaufgaben. Fröhlich lachend und quatschend gingen sie nach Hause.